HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es geht im Kern um die Frage des Verhältnisses von Einzelnen und Pflicht gegenüber der Gemeinschaft.
Ich denke auch, dass es den Leuten nicht schadet, mal was für die Gesellschaft zu tun und im sozialen Bereich mal reinzuschnuppern.
Junge Menschen jetzt ein Jahr davon abzuhalten, einen qualifizierten Beruf zu lernen und auszuüben, ist eine volkswirtschaftliche Ressourcenverschwendung.
Da geben sie wir wachsen und sozial kompetent und wissen generell, wie der Hase rennt. Wir führen perfekte Haushalte, vertragen viel Bier dafür, lieber Zivildienst. Danken wir dir, wir sagen danke, lieber Zivildienst.
Sinnvoll wäre eine Dienstpflicht, denn die erweitert den Horizont und hilft der Generation Selfie, endlich mal den Blick vom Handy weg auf die Gesellschaft zu richten.
Zwangsdienste sind menschenrechtswidrig, und zwar nicht nur nach dem Grundgesetz, sondern auch nach der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Das ist sehr schwierig, weil ich nicht möchte, dass der Staat für ein Jahr komplett in mein Leben eingreift.
Danke, liebe Zivildienst.
Es geht um die Gesamtdebatte, wie wir ein vernünftiges Verhältnis von einzelnem Recht und Pflicht gegenüber der Gemeinschaft in diesem Land besser herstellen können, als wir es bisher augenscheinlich haben.
Wir singen Danke, lieber Zivildienst, hast uns gut getan. Du hast uns gut getan.
Na also, geht doch. Den Blick weiten weg vom Handy auf die Gesellschaft, auf Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, vielleicht auch Alte, Kinder, Menschen mit Behinderungen. Kann das schaden? Wenn man sich in bestimmten Kreisen der jungen Generation umschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, neben der weit verbreiteten Ratlosigkeit in Bezug auf die Berufswahl, geht es vor allem um Abenteuer und Spaß in aller Welt, wenn der Schulabschluss einmal geschafft ist. Surfen in Australien mit dem Wohnmobil durch Neuseeland oder chillen in Thailand. Warum aber eigentlich nicht mal das Abenteuer im eigenen Land suchen, unbekannte Gefilde und die eigene Persönlichkeit bei der Arbeit im Pflegeheim nebenan oder beim Löschen des Waldbrands im nächsten Dorf erkunden? Wir wissen nicht, ob der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer das vorschwebte, als sie jetzt mit der Forderung nach einer allgemeinen Dienstpflicht für alle über 18 ins Sommerloch vorstieß oder ob sie vor allem ihre Partei aus dem Umfragetief retten will. So oder so, die Debatte ist angestoßen. CDU-Parteigenossen sehen in der Dienstpflicht die Rettung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Kritiker werfen der Ideengeberin vor, auf diese Art und Weise vom Reformstau abzulenken. Reformstau bei Bundeswehr, Gesundheits- und Sozialsystem. Dienen statt daddeln. Wie entsteht Zusammenhalt, haben wir heute getitelt und fragen, was spricht eigentlich dagegen, dass sich junge Menschen, die mit der Berufswahl beschäftigt sind, in der Realität des eigenen oder auch eines anderen Landes umschauen? Wäre das nicht eine gute Schule des Lebens? Sprechen wir zuerst mit einem, der es gemacht hat, Konstantin Kardell, Jurastudent in Leipzig. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie waren ein Jahr in Jerusalem. Was haben Sie da gemacht?
Ich habe dort einen internationalen Jugendfreiwilligendienst abgeleistet, vergleichbar mit dem FSJ und in einem Krankenhaus, so einem Kinderkrankenhaus, klassische Pflegetätigkeiten, waschen, anziehen, füttern, Ausflüge mit den PatientInnen machen, geleistet.
Und das FSJ, das ist ja eben das Freiwillige Soziale Jahr, was man auch hierzulande machen kann. Es gibt auch das FÖJ, das Freiwillige Ökologische Jahr. Das ist jetzt eben ein weltweiter Ausflug gewesen. Wie sind Sie darauf gekommen? Was hat Sie daran gereizt?
Naja, zunächst einmal das Ausland. Ich hatte ja in Israel diesen Dienst geleistet und es war ein bisschen die Neugier auf etwas Neues, auf speziell so ein kleines Land mit so unglaublich unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Religionen, all diesen Punkten. Und dann tatsächlich auch, je mehr deutlich wurde, dass wenn ich dort ein Jahr leben will, ich eben irgendeine Form von Sache dort machen muss. Und das war eben dieser Freiwilligendienst und den konnte man in verschiedenen Bereichen ableisten. Ich habe mich dann für den Pflegebereich entschieden und als es einfach feststand, fand ich auch den Gedanken eigentlich ganz reizvoll, weil es zu einer Auseinandersetzung mit dem Themenfeld geführt hat, das ich sonst wahrscheinlich so nie berührt hätte mit dem Abitur und danach dem Studium.
Hat sich das jetzt auch im Rückblick bestätigt? Also war es wirklich eine prägende Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits tatsächlich in der Auseinandersetzung mit Menschen mit Behinderung, da hat sich mein Blickwinkel doch massiv geändert, als er vorher irgendwie da war, eigentlich nicht vorhanden. Und dann natürlich ganz doll in Bezug auf Israel, und wie über Israel in Deutschland gesprochen wird und damit einhergehende Themen wie Antisemitismus und ähnliche Sachen. Aber ja, das war sehr prägend.
Es ist ja nicht so, dass man da einfach sagt, ich mach das, ich will das machen und dann wird man da hingeflogen und fängt an, sondern Sie haben auch durchaus Vorarbeiten leisten müssen. Wie sah das aus?
Naja, ja, da wird tatsächlich, wird man dann ja in der Schule, macht man meistens das, was einem irgendwie erzählt wird, lernt die Sachen, die man auch bekommt. Ich musste vorher einen Spendenkreis aufbauen, 2400 Euro sammeln. Das ist so ein Solidarprinzip, dass alle Freiwilligen, die mit dieser Organisation gehen, so viel Geld sammeln, egal ob sie eben in ein Land gehen, das tendenziell auch günstiger wäre, um eben die Leute mit zu finanzieren, die in Länder gehen, die weiter weg sind. Und dann musste ich mich natürlich auch vor Ort um viele Sachen kümmern. Also dort gab es irgendwie eine tatsächlich sehr freundliche Betreuung durch so Krankenhaus, Sozialarbeiterinnen, aber es hat natürlich schon sehr geholfen, selbstständig zu werden und einfach zu schauen, wie man zurechtkommt alleine.
Ist das dann ein Unterschied, wenn man nach so einem Jahr wieder zurückkommt und mit denen sich trifft, die vielleicht sofort ins Studium gestartet sind oder erst mal ein Jahr zu Hause abgehangen haben?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man da tatsächlich dann direkt einen Unterschied in der Persönlichkeitsentwicklung sieht, aber ich hatte schon das Gefühl, das weiß ich noch, als ich wiedergekommen bin, oh krass, hier hat sich ja eigentlich nichts verändert und so ein bisschen von die Zeit ist ja irgendwie stehen geblieben. Ja, das hatte ich schon.
Aber Sie haben gesagt, persönlich selbstständiger, ich musste mich um vieles kümmern und mein Blick hat sich geweitet. Die Religion oder auch das Auseinandersetzen mit Antisemitismus, das Leben von Menschen mit Behinderungen. Sind das Dinge, wo Sie sagen, das hätte auch in Deutschland sein können? Da hätte ich jetzt nicht unbedingt ins Ausland gemusst?
Also zumindest der Blick auf die Arbeit im Pflegesektor und irgendwie das Leben von Menschen mit Behinderungen in Gesellschaft hätte sich mit Sicherheit auch bei Tätigkeiten in Deutschland verändern können. Aber ein großes Maß von zum Thema Selbstständigkeit und eben Auseinandersetzung mit anderen Themen, also speziell israelischen, hat mit Sicherheit daraus resultiert, dass ich im Ausland war.
Jetzt geht ja die Diskussion aktuell darum, ob man sowas verpflichtend machen soll. Das Freiwilligenjahr oder solche Freiwilligendienste, die gibt es ja im Angebot im Inland und im Ausland. Kann man so eine Erfahrung auch machen, wenn man dazu, ich sage mal, gezwungen wird oder es gefordert ist? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ich glaube, dass man einige der Erfahrungen durchaus machen kann. Speziell diese Auseinandersetzung mit einem Themenbereich, den man so nicht kennt. Eine Auseinandersetzung mit anderen Lebenswelten, die kann man mit Sicherheit machen, aber dieses Gefühl von tatsächlich völlig selbstständig, weg von zu Hause, arbeiten, eine neue Sprache lernen und all diese Dinge, die werden natürlich bei einem Freiwilligendienst in Deutschland, das wäre ja dann kein Freiwilligendienst, sondern ein verpflichteter Dienst, der würde dann natürlich wegfallen.
Und so das Gefühl, es selbst sich aussuchen zu dürfen, war das wichtig für diese gute Erfahrung oder wenn es hätte sein müssen, wäre es anders gewesen? Ist jetzt sehr hypothetisch, gebe ich zu.
Naja, ich glaube schon. Also gerade diese Sachen wie diesen Spendenkreis aufbauen und so, das setzt ja eine sehr hohe intrinsische Motivation heraus. Das muss man ja wirklich schon wollen, um das alles zu machen. Und ich glaube, das schlägt sich dann natürlich im Zweifel auch irgendwie auf die Moral während dieses Jahres. Das ist ja nicht immer einfach. Das ist irgendwie, man ist ja tatsächlich auch mit Problemen konfrontiert in verschiedenen Bereichen. Und die Motivation oder der Wille, sich mit verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen, ist natürlich viel höher, wenn man da freiwillig hingeht.
Aber das klingt so, als würden Sie es auf jeden Fall empfehlen.
Naja, zumindest die Erfahrung kann ich sehr empfehlen. Ob ich empfehlen würde, das verpflichtend zu machen, ist, glaube ich, eine andere Frage.
Aber die Erfahrung, genau, das meinte ich. Also, dass man sich den Mut zusammennimmt und sagt, ich mache sowas mal und ich mache so ein Freiwilligenjahr. Jetzt in dem Sinne erstmal noch freiwillig, weil so weit sind wir ja noch lange nicht. Das ist eine Empfehlung auf jeden Fall von Konstantin Gardell. Ganz viel herzlichen Dank. Dienen statt Daddeln. Wie entsteht Zusammenhalt? Der Tag in HR2 Kultur. Tja, damit hat sie einen Stein ins Wasser geworfen. Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ließ nach ihrer Zuhörtour, die sie zur Parteibasis geführt hatte, verlauten, über das Thema Wehrpflicht und Dienstpflicht werden wir nochmal intensiv diskutieren müssen. Und die Wellen ließen nicht lange auf sich warten. Politiker aller Parteien positionieren sich zum Vorschlag einer allgemeinen Dienstpflicht, zum Teil im innerparteilichen Widerspruch zueinander. Leon Stäbe fasst die Reaktionen zusammen.
Die CDU-Generalsekretärin hat die Debatte ins Rollen gebracht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich an der Basis umgehört. Viele CDU-Mitglieder treibt offenbar die Frage um, wie kann das Engagement des Einzelnen für die Gesellschaft gestärkt werden, sei es nun freiwillig oder verpflichtend.
Es ist ein Impuls aus der Basis heraus für das Grundsatzprogramm. Wohin es am Ende zu welchem konkreten Ergebnis führen wird, das wird die Diskussion und das wird die Basis der CDU festlegen.
Mit diesem Impuls mitten in den Parlamentsferien war klar, dass die CDU-Generalsekretärin in den Schlagzeilen landet. Selbst Sprecher der Bundesregierung mussten sich zu dieser Debatte verhalten. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bemüht sich, die Diskussion über die Wehrpflicht und über eine allgemeine Dienstpflicht etwas tiefer zu hängen.
Die Widerrufung der Aussetzung der Wehrpflicht steht da jetzt gar nicht zur Debatte. Und es verhandelt sich um eine parteipolitische Debatte, die ganz am Anfang steht.
Ähnlich äußert sich der Sprecher von Verteidigungsministerin von der Leyen.
Die Ministerin ist der Meinung, dass diese Debatte um ein allgemeines Dienstjahr gut und wichtig ist. Aus Sicht der Ministerin geht es hier nicht bei dieser Debatte um ein allgemeines Dienstjahr, nicht um ein Wiederaufleben der alten Wehrpflicht. Und auch nicht um eine Diskussion, die auf ein kurzfristiges Ergebnis zielt.
Kurzfristig gäbe es bei der Truppe ganz andere Herausforderungen. Es fehlen vor allem die finanziellen Mittel, die Ausrüstung, das Material. Zwar auch qualifiziertes Personal, aber so der Werbeauftragte des Bundestages Hans-Peter Bartels von der SPD, das sei nicht über eine Wehrpflicht zu lösen.
Mit Hunderttausenden von Soldaten, die als Wehrpflichtige Frau von der Leyen auf den Kasernenhof gestellt würden, da würde sie sich schön bedanken, wie soll sie ausbilden? Dafür gibt es keine Unterkünfte, keine militärischen Verbände, keine Ausrüstung, nichts.
Auch der Vorschlag, die Wehrpflicht mit einer Art Gesellschaftsjahr für alle Schulabgänger zu verbinden, ist umstritten und rechtlich extrem schwierig. Fachleute verweisen darauf, dass dafür wahrscheinlich das Grundgesetz geändert werden müsste, sollte das Dienstjahr zur Pflicht werden. Die meisten Sozialverbände sind auch deshalb sehr skeptisch. Sie halten die Idee für eine doppelte Mogelpackung. Weder gäbe es dadurch mehr Solidarität in der Gesellschaft, noch würden sich so mehr Fachkräfte für die Pflege melden, heißt es zum Beispiel bei der Arbeiterwohlfahrt. FDP-Chef Lindner sieht in einem allgemeinen Dienstjahr nur eine staatliche Erziehungsmaßnahme, die er ablehnt.
Junge Menschen jetzt ein Jahr davon abzuhalten, einen qualifizierten Beruf zu lernen und auszuüben, ist eine volkswirtschaftliche Ressourcenverschwendung. Aus parteipolitischem Profilierungsbedarf, weil man glaubt, jetzt muss die CDU ihr konservatives Profil wiedergewinnen im Wettbewerb zur AfD.
Tatsächlich ist die AfD die einzige Partei im Bundestag, die eine Rückkehr zur reinen Wehrpflicht wie vor 2011 befürwortet. Parteivize Georg Pasterski sagt dazu, die Wehrpflicht könne jungen Menschen die Erfahrung des Dienens für die Gesellschaft wieder nahe bringen. Dass sich die CDU mit dieser Debatte konservativ profilieren will, diesen Vorwurf weist die Generalsekretärin zurück. Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, sie will dieses Thema in ihrer Partei ergebnisoffen diskutieren.
Es kann am Ende des Tages natürlich auch ein Ergebnis sein, dass wir feststellen, mit einem verpflichtenden Dienst kommen wir in Deutschland nicht weiter. Dann muss man aber über das Thema Ehrenamt auch noch mal reden. Es kann aber auch das Ergebnis sein, dass es eine Mehrheit für einen verpflichtenden Dienst gibt. Das wird am Ende der Diskussion stehen, nicht am Anfang. Und wir stehen ganz zu Beginn erst dieser Debatte.
Annegret Kramp-Karrenbauer im Bericht von Leon Stäbe über die politische Diskussion zum allgemeinen Pflichtdienst. Zusammenhalt und Gemeinschaft fördern, damit wird die Idee schnell verbunden in dieser Diskussion und gleichzeitig konstatiert, viele junge Leute entziehen sich der gesellschaftlichen Verantwortung. Sich zu entziehen, das ist allerdings weder was Neues noch immer negativ konnotiert. Wir haben geblättert bei Henry David Thoreau, 19. Jahrhundert, und sind auf sein Kapitel über die Einsamkeit gestoßen in Walden oder Leben in den Wäldern.
Ich finde es gesund, die meiste Zeit allein zu sein. Gesellschaft, selbst mit den Besten, wirkt bald ermüdend und zerstreuend. Ich bin unendlich gerne allein. Noch nie fand ich den Gesellschafter, der so gesellig war wie die Einsamkeit. Wir sind meistens einsamer, wenn wir hinausgehen unter die Menschen, als wenn wir in unserem Zimmer bleiben. Der denkende und arbeitende Mensch ist immer allein, sei er, wo er wolle. Die Einsamkeit wird nicht nach den Meilen der Strecke gemessen, die zwischen uns und unseren Mitmenschen liegen. Wer in einem der dicht bevölkerten Bienenstöcke von Cambridge wirklich eifrig studiert, ist so einsam wie der Derwisch in der Wüste. Der Landmann kann den ganzen Tag in Feld und Wald hackend und grabend beschäftigt sein, ohne sich einsam zu fühlen, weil er beschäftigt ist. Wenn er aber abends heimkommt, mag er nicht allein seinen Gedanken überlassen in seiner Stube sitzen. Er muss dahin, wo er Leute sieht, sich erholt und sich nach seiner Ansicht für die Einsamkeit des Tages entschädigt. Dann wundert er sich, wie der Studierende die ganze Nacht und fast den ganzen Tag ohne Langeweile und ohne seine Parteigenossen zu Hause sitzen mag. Denn er kann sich nicht klarmachen, dass jener, obgleich im Hause, noch bei der Arbeit auf seinem Felde ist und in seinem Walde Holz hackt, wie der Landmann auf dem seinen, und zur Abwechslung die gleiche Erholung und Gesellschaft aufsucht wie letztere, wenn auch vielleicht in konzentrierterer Gestalt.
Schöne Einsamkeit, Rückzug bei Henry David Thoreau, fußend auf eigenen Erfahrungen, später mehr davon. Dienen statt daddeln. Wie entsteht Zusammenhalt, der Tag in HR2? Jetzt liegt die Idee auf dem Tisch, oder eigentlich noch weniger als eine Idee, denn über die genaue Ausgestaltung einer allgemeinen Dienstpflicht wird und darf noch viel diskutiert werden, nicht nur in der Politik, auch bei den Wohlfahrtsverbänden. Der Vorschlag lässt Bilder von Horden junger Menschen vor dem inneren Auge entstehen, die dem Gemeinwohl dienen wollen. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Freuen Sie sich schon auf diese neuen Kräfte?
Nein, aber die werden auch nicht kommen. Das Bundesverfassungsgericht lässt eine solch allgemeine Dienstpflicht überhaupt nicht zu. Also der Staat, das ist geregelt, schützt seine Individuen, seine Bürger und Bürgerinnen davor, dass durch das Grundgesetz, er kann nicht sagen, jetzt macht mal das nächste Jahr dieses oder das nächste Mal jenes. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, das ist die Wehrpflicht. Und das war es dann auch schon.
Ja, aber die ist ja jetzt nicht ganz draußen in der Diskussion. Also das Juristische werden wir später in der Sendung nochmal genauer beleuchten. Gehen wir mal davon aus, es wäre irgendwie möglich, dass es jetzt solche Kräfte wieder gibt. Ihre Branche hatte ja den Wegfall auch von Zivildienstleistenden zu verschmerzen, nachdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Warum denn nicht?
Na, wir hatten am Ende etwas über 70.000 Zivildienstleistende noch 2010. Wenn wir jetzt von einer allgemeinen Dienstpflicht sprechen, sprechen wir von 700.000 jungen Menschen, die also Jahr für Jahr zwangsrekrutiert werden müssten. Es müsste ein riesiger Apparat aufgebaut werden an Einsatzstellen, an Verwaltung allein. Das wird Milliarden kosten und auch an Sanktionsapparat. Denn wer sich dann entzieht, der muss natürlich sanktioniert werden, wie damals die Totalverweigerer, als es noch den Wehrdienst gab, bis hin zu Gefängnisstrafen. Also das alles hinge damit zusammen und das wollen wir schlicht nicht. Wir wollen auch nicht, dass wir irgendwelche Menschen bekommen, die möglicherweise auch überhaupt keine Lust haben, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Wir brauchen engagierte Leute, Leute, die wirklich Lust haben auf soziale Arbeit und Leute, die auch ein Händchen dafür haben. Wenn wir vorhin die kleine Geschichte und die Reflexion über Einsamkeit gehört haben, dann ist das doch, bringt es auch ganz gut auf den Punkt. Die Menschen sind sehr unterschiedlich, sehr anders. Und man kann nicht jeden dazu zwingen, einen sozialen Dienst abzuleiten. Das macht überhaupt keinen Sinn, weder für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, in Pflegeheimen oder in Kindergärten, noch für die jungen Menschen dann, die damit möglicherweise biografisch überhaupt nichts anfangen.
Das heißt, Sie bauen weiter auf Freiwilligkeit?
Absolut. Und wir gehen auch davon aus, wir haben im Moment 39.000 Bundesfreiwillige und wir haben nochmal über 70.000 junge Menschen im freiwilligen sozialen Jahr. Das sind diese engagierten Kräfte, die wir brauchen, die wir suchen.
Und aber von den sogenannten Buftis hören ja viele vorzeitig auf.
Ja, aber das ist meist der Grund, dass das Studium beginnt. Also die fangen an, rechnen nicht unbedingt nicht mit dem Studienplatz und sagen, dann mache ich erstmal ein freiwilliges Jahr als Bundesfreiwilliger und dann kommt doch der Studienplatz, ist ja auch schön. Und dann hören sie auf und fangen an zu studieren. Aber wir hoffen, dass auch viele wieder zu uns nach einem Studium etwa zur sozialen Arbeit zurückkehren. Das ist nichts, was uns jetzt wirklich bedrückt, die Abbrecherzahl.
Aber reicht denn das, was Sie da an Freiwilligen dann haben? Oder würden Sie sagen, verbessert werden?
Wir hätten lieben mehr. Einmal natürlich, weil jede Hand hilft in unseren Einrichtungen, aber auch deshalb, weil es für die jungen Menschen eine sehr gute Sache ist. Gerade nach Schulabschluss und bevor man in einen Beruf einsteigt, sich auch mal zu orientieren, praktische Erfahrung zu sammeln, neue Lebenswelten kennenzulernen. Und wir könnten, davon bin ich überzeugt, noch wesentlich mehr junge Menschen in solche Freiwilligendienste bringen, wenn die Bedingungen noch besser wären.
Wie müssten die sein?
Naja, schauen Sie, im Moment wird ein Taschengeld gezahlt, sehr unterschiedlich, je nachdem, bei welchem Träger man ist. Das muss der Träger zahlen, also beispielsweise der Kindergarten, das Pflegeheim, so 250 bis 300 Euro. Und das heißt im Klartext, das müssen die Familien sich erstmal leisten können. Also sie müssen sich schon leisten können, zuzuschießen, dass das Kind überhaupt sowas macht. Denn, und das heißt, wir sagen schon, das müsste erhöht werden, es müsste bundesweit gleich sein, es sollte existenzsichernd sein, sodass auch wirklich jeder die Chance hat. Dann stellen wir uns vor, beispielsweise öffentlicher Nahverkehr, die jungen Menschen, die müssen hier dann ihre Monatskarten selber zahlen, also da geht von dem Taschengeld schon wieder was runter. Aber auch die Anerkennung könnte größer sein. Wir stellen uns vor, dass Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren, dass die auch vielleicht Vorteile haben bei der Vergabe von Studienplätzen. Ich kenne das aus meiner zivilen Zeit, da war das so.
Also das stärken, was es schon gibt. Ein Pflichtdienst wäre zu teuer, zu aufwendig. Und das möchte auch Ulrich Schneider nicht in seinen Einrichtungen sehen. Wir brauchen die Stärkung des Freiwilligendienstes, sagt er. Ganz herzlichen Dank. Das ist eine Perspektive, die des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Hören wir eine andere, die eines Sozialunternehmens Europas, eines großen, der von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel, deren Vorstandsvorsitzender ist der Pastor Ulrich Pohl. Guten Tag, Herr Pohl.
Schönen guten Tag.
Sie haben Herrn Schneider auch gerade zugehört und selbst schon vor der aktuellen Diskussion vor einem Jahr in einem Buch ein soziales Jahr für alle gefordert. Das heißt, Sie sehen die Pflicht gar nicht so negativ?
Ich sehe die Pflicht nicht so negativ. Ich hielt es für sehr gut, wenn ein solches soziales Jahr käme, weil eine ganze Reihe von jungen Menschen da doch auch Orientierung für das eigene Leben bekäme und aber auch eine sinnvolle Beschäftigung. Übrigens haben wir die Bevölkerung gefragt und 78% der Bevölkerung war für ein solches soziales Jahr. Und unter den 14- bis 29-Jährigen waren es immerhin 58%.
Aber Herr Schneider sagte, er möchte nicht welche, die das nur aus Pflicht und verordnet tun, sich um andere Leute zu kümmern.
Also, wir möchten auch nicht Leute, die das nur aus Pflicht tun, aber wir glauben, dass es ja doch eine ganze Möglichkeit von Wahlfreiheit gibt, wo man seinen Dienst versehen könnte, ob das im ökologischen Jahr ist, beim Technischen Hilfswerk, beim Roten Kreuz in Bethel, bei den Johannitern, wo auch immer. Also ich glaube, dass es doch viele junge Menschen gibt, die da eine sehr gute und sinnvolle Zeit verbringen können.
Herr Schneider sagte außerdem, es sei zu teuer, es sei zu aufwendig, man muss sich da um eine Menge kümmern, auch strukturell. Ist dieses Geld nicht vielleicht besser bei denen aufgehoben, die sowieso sagen, ich möchte das machen, bei den Freiwilligen?
Also, dass die Situation der jetzt Freiwilligen verbessert werden muss, das halte ich für richtig. Aber ich denke, wir leisten uns in unserer Gesellschaft ja doch eine ganze Menge von Dingen, wo große Ausgaben mit verbunden sind. Das ist natürlich auch eine große Ausgabe. Aber ich glaube, dass sie sich gesamtgesellschaftlich sehr lohnen würde, wenn junge Menschen diese Einsicht auch in unsere Gesellschaft bekommen. Übrigens denke ich auch, dass wir das über Deutschland hinaus anbieten können. Ob das nun in Israel, in Russland, in Polen oder sonst wo ist. Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Einsatzmöglichkeiten, die auch für junge Menschen hochinteressant sind.
Gesellschaftlich sehr lohnend. Denken Sie dann auch an diese möglichen Effekte, was Solidarität und Zusammenhalt angeht?
Genau das denke ich. Da, glaube ich, haben wir zurzeit auch große Defizite. Auch das Gespräch der jungen Menschen untereinander, das wissen wir vom damaligen Zivildienst, das hat sie doch sehr weitergebracht.
Also, dass da viele miteinander in Kontakt kommen, die sonst vielleicht gar nicht in Kontakt kommen würden.
Genau.
Wenn es doch so wunderbar ist und Sie sagen, man könnte es vielleicht auch über Deutschland hinaus machen, warum dann nicht eigentlich alle paar Jahre ein sozialer Pflichteinsatz für alle, nicht nur junge Leute?
Also, ich denke zunächst mal, dass wir bei Schulabgängern die Altersgruppe erreichen, die wir als erste erreichen können. Wir haben ja darüber hinaus beim Bundesfreiwilligendienst durchaus auch gemischte Altersgruppen, die wir anbieten. Nur wer natürlich schon einige Jahre im Beruf war, für den wird das, glaube ich, schwierig, dann noch ein soziales Jahr zu machen.
Dann gibt es natürlich aber auch Kritiker, die sagen, ja, da wollen jetzt die sozialen Einrichtungen die Lücken füllen, billige Arbeitskräfte, und die Politik will sich drücken vor notwendigen Reformen im Gesundheits- und Sozialsystem.
Also das halte ich für einen Irrtum. Ich glaube nicht, dass die großen Sozialanbieter damit billige Arbeitskräfte besetzen wollen. Ich halte es auch nicht für günstig, dass wir das mit einer Diskussion um die Bundeswehr in einen Topf werfen. Ich glaube, das soziale Jahr ist ein Thema für sich, das allerdings auch große politische Unterstützung braucht.
Wir brauchen ein soziales Jahr erstmal für alle Schulabgänger, sagt Ulrich Pohl, Pastor und Vorstandsvorsitzender der von Bodelschwingschen Stiftung in Bethel. Ganz herzlichen Dank. Dienen statt Daddeln. Wie entsteht Zusammenhalt der Tag in HR2 Kultur? Daddeln, das ging nicht im 19. Jahrhundert, da fehlten schlichtweg die Devices. Rückzug ohne Gesellschaft, Gemeinschaft und Zusammenhalt sehr wohl. Das zeigt Henry David Thoreau in seinem Buch Walden oder Leben in den Wäldern, in dem er von seiner eigenen zeitweiligen Aussteigerzeit schreibt, in der er die Einsamkeit als etwas sehr Wertvolles erlebte.
Gesellschaft ist gewöhnlich zu billig zu haben. Wir treffen uns nach zu kurzen Zwischenräumen, als dass wir Zeit genug gehabt hätten, neuen Wert füreinander zu erlangen. Wir kommen dreimal täglich bei den Mahlzeiten zusammen und lassen den anderen immer wieder von dem schimmligen alten Käse kosten, der wir sind. Wir mussten übereinkommen, eine Reihe gewisser Regeln zu beobachten, die wir Etikette und Höflichkeit nennen, um diese häufigen Zusammenkünfte erträglich zu machen und nicht zu offenem Krieg zu kommen. Wir treffen einander auf der Post, bei gesellschaftlichen Anlässen und am Kamin jeden Abend. Wir wohnen dicht zusammengepfercht, sind einander im Weg, stolpern übereinander und verlieren, meine ich, einigermaßen den Respekt voreinander. Gewiss würde weniger große Häufigkeit für jeden bedeutenden und herzlichen Verkehr genügen. Man denke an die Mädchen in einer Fabrik. Nie sind sie allein, kaum in ihren Träumen. Es wäre besser, es gäbe auf der Welt immer nur einen Einwohner per Quadratmeile, wie dort, wo ich lebe. Der Wert eines Menschen steckt nicht in seiner Haut, so dass wir ihn anrühren müssten.
Wir blättern später noch einmal weiter bei Walden von Henry David Thoreau, der Tag in HR2 Kultur. Ob es eine allgemeine Dienstpflicht je geben wird, ein Gesellschaftsjahr oder wie auch immer, das steht in den Sternen. Wie sie ausgestaltet sein wird, auch und in welcher Form sie überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar wäre, sowieso, dazu kommen wir später noch. Ebenfalls offen ist, ob eine irgendwie geartete Wehrpflicht damit in Verbindung gebracht werden wird. Wehrpflicht. Wir erinnern uns. Bis 2011 hatten alle männlichen deutschen Staatsbürger die gesetzliche Pflicht, einen Wehrdienst in der Bundeswehr abzuleisten, außer in Ausnahmefällen. Und es konnte auch ein Ersatzdienst geleistet werden, der sogenannte Zivildienst. Dann aber passierte Überraschendes.
Auch im Rückblick kann man noch staunen, wie geräuschlos die Wehrpflicht politisch abgeräumt wurde, damals im Jahr 2010. Die Kanzlerin erzählt es als Märchen. Da ging eines Tages die Tür ihres Büros im Kanzleramt auf und ein strahlender junger Mann schlenderte herein.
Karl Theodor zu Guttenberg, als er Verteidigungsminister war, kam zu mir und hat gesagt, Angela, das geht so nicht weiter. Hat mir die Zahlen vorgelegt. Dann war ich etwas erschrocken, da ich eine glühende Befürworterin der Wehrpflicht war über all die Jahre.
Karl Theodor aber trat mit Hilfe seiner Zahlen die Glut der Kanzlerin erfolgreich aus. Was insofern bemerkenswert war, als die Union und ihr damaliger Koalitionspartner FDP eigentlich einig waren, die Wehrpflicht beizubehalten. Aber die Kassen waren leer. Auch die Bundeswehr sollte zur Sanierung des Haushalts beitragen, die Zahl der Soldaten immer weiter reduzieren und doch einsatzbereit sein. Das passte nicht zusammen. Also gab die Kanzlerin grünes Licht. Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg verkündete im Dezember 2010:
Es ist so, dass die Verpflichtung, Grundwehrdienst zu leisten, ab dem 1. Juli des nächsten Jahres ausgesetzt werden wird. Und wir werden künftig einen Streitkräfteumfang haben von bis zu 185.000 Soldatinnen und Soldaten.
Die CDU fügte sich. Und auch die CSU hatte über Nacht den Widerstand aufgegeben. Ihr Parteichef hieß damals, wie heute, Horst Seehofer. Gab es eine gründliche Debatte über Nutzen und Nachteil der Wehrpflicht? War sie wirklich eine überholte Institution? Sollte man die Bundeswehr wie ein ganz normales Unternehmen behandeln und auf ihre Rendite überprüfen? Was bringt sie der Gesellschaft und was kostet das? Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, beklagte melancholisch:
Wie oberflächlich leider monatelang mit dem ernsten Thema Bundeswehr umgegangen wurde.
Das fiel damals auch anderen auf. Eine gründliche Debatte wäre für die politische Kultur der Demokratie wichtig gewesen, meinte der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Es gab sie aber nicht. Im Bundestag saßen nämlich zu viele Abgeordnete, die den Wehrdienst als Last für die Gesellschaft empfanden, als Relikt der Vergangenheit aus dem Kalten Krieg. Der grüne Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur sagte 2010:
Für uns ist die Aussetzung der Wehrpflicht dasselbe wie die Abschaffung. Die Abschaffung der Wehrpflicht ist etwas, was entsteht, weil die Fakten einen solchen Druck machen, dass es anders gar nicht geht.
Die kleine Ironie der Geschichte ist, dass Karl Theodor zu Guttenberg über seine Doktorarbeit stürzte, noch bevor die Wehrpflicht offiziell ausgesetzt wurde.
Claudia Sauter über die Aussetzung der Wehrpflicht 2011. Mittlerweile hat sich der frühere Bundesverteidigungsminister Guttenberg auch zu der aktuellen Pflichtdienstdebatte kritisch geäußert. Zu teuer, rechtlich nicht machbar, sagt er. Es ist noch längst nicht klar, ob die Wehrpflicht am Ende der Diskussion über ein verpflichtendes Dienstjahr für alle Schulabgänger vielleicht wieder eingeführt werden könnte. Aber im Zuge der aktuellen Diskussion ist die Idee ganz schnell wieder am Horizont aufgetaucht. Harald Kujat, früher Generalinspekteur der Bundeswehr, guten Tag.
Ich grüße Sie, hallo.
Wir kennen Sie, Herr Kujat, als Freund der Wehrpflicht. Begrüßen Sie also auch den Vorstoß der CDU-Generalsekretärin?
Ja, ich bin in der Tat ein Freund der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht ist für uns sehr wichtig gewesen und ist eigentlich auch nach wie vor wichtig, weil sie die besten Soldaten in die Bundeswehr bringt und weil sie ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Sie verbindet die Bundeswehr aufs Engste mit unserer Gesellschaft. Also die Wehrpflicht halte ich nach wie vor für wichtig. Nur, das muss man auch gleich dazu sagen, die Diskussion, die wir im Augenblick führen, ist genauso substanzlos wie die Diskussion 2010, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Ja, sie wurde ja damals sogar, das haben Sie in Ihrem Beitrag ja auch angedeutet, mit einer falschen Begründung abgeschafft.
Es wurde ausgesetzt, gesagt, heißt es ja immer.
Ausgesetzt, ja gut, ausgesetzt. Nämlich, es wurde ja gesagt, auch die Bundeskanzlerin hat das damals so gesagt, es gebe keine Wehrgerechtigkeit. Was sie nicht gesagt hat, ist, dass diese Wehrungerechtigkeit von der Politik herbeigeführt wurde, weil immer weniger Wehrpflichtige eingezogen wurden und das aus finanziellen Gründen. Das kam ja so ein bisschen auch in Ihrem Beitrag durch. Mhm. Und genauso ist die Situation heute auch wieder.
Das heißt, wir haben jetzt seit 2011 eine Freiwilligenarmee, die dem Konzept einer professionellen Armee folgt. Ist die Struktur jetzt so, dass Wehrpflicht gar nicht mehr geht?
Naja, die Struktur ist ja später erst geändert worden, nämlich dann später im Jahre 2011. Das hat der Nachfolger von Herrn zu Guttenberg gemacht, mit der Begründung eben, die ja auch bei Ihnen anklang, nämlich, dass in Zukunft Auslandseinsätze wichtiger seien als Landes- und Bündnisverteidigung. Und deshalb, so hat er in den verteidigungspolitischen Richtlinien geschrieben, wird die Struktur der Bundeswehr, wird Ausrüstung und Bewaffnung und der Personalumfang künftig auf Auslandseinsätze eingerichtet. Das ist gegen die Verfassung. Denn die Verfassung sieht nur eine Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung vor. Und das ist auch das Problem, das wir heute haben. Alle sagen, die sicherheitspolitische Lage hat sich gewandelt, aber die Struktur der Bundeswehr, ihre Ausrüstung und Bewaffnung und ihr Personalumfang sind gar nicht geeignet, mit den neuen Herausforderungen fertig zu werden. Und so ist es auch mit der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht könnte im Augenblick gar nicht wieder in Kraft gesetzt werden, weil die Bundeswehr gar nicht aufnahmefähig dafür ist. Also, dieses Thema lenkt von der eigentlichen Problematik ab. Und diese Problematik besteht darin, dass die Bundeswehr nicht in der Lage ist, ihren verfassungsmäßigen Auftrag und ihre Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. Das heißt, muss geändert werden. Das muss diskutiert werden.
Das, was Herr de Maizière gemacht hat, widerspricht der Verfassung, sagen Sie, so wie die Bundeswehr dann aufgeschrieben hat. Da, jetzt, wenn Sie sagen, da müssen wir ansetzen, also dann ist ja, steht ja jetzt die Frage, was fehlt stattdessen? Also wenn es Nachwuchsprobleme gibt, es fehlen Bewerber, die Bundeswehr ringt um Soldaten. Sie sagen, diese Wehrpflicht bringt uns überhaupt nicht weiter, die aktuelle Diskussion sowieso nicht. Was fehlt denn dann?
Ja, es fehlt im Grunde genommen das, dass man die Aufgaben der Bundeswehr klar definiert, und das macht die Verfassung ja, dass man dann sagt, welche militärischen Fähigkeiten die Bundeswehr braucht, um diese politischen Aufgaben erfüllen zu können, und dass man dann sagt, welche finanziellen Mittel benötigt werden, damit man diese militärischen Fähigkeiten schaffen kann. Das ist letzten Endes, ist es wieder die Frage, stehen wir zu dem, wozu wir uns verpflichtet haben im Bündnis, stehen wir zu dem, was die Verfassung vorschreibt, oder sind das alles nur Lippenbekenntnisse, die wir hören von der Verteidigungsministerin, die Trendwenden eine nach der anderen ankündigt, von denen keine realisiert wird, die Bundeskanzlerin, die Zusagen gegenüber den Verbündeten macht, von denen jeder weiß, dass sie nicht eingehalten werden. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Und ich denke, das würde auch unser Nachwuchsproblem lösen. Denn Soldaten wollen stolz sein auf ihren Dienst. Die Gesellschaft will stolz sein auf ihre Bundeswehr. Eine Bundeswehr, die nicht in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, auf die können weder die Soldaten stolz sein, noch die Gesellschaft stolz sein. Ich glaube, wir müssen versuchen, uns auf das zu konzentrieren, worum es wirklich geht, und nicht wieder eine Debatte führen, die zu keinem Ergebnis führt, weil sie substanzlos ist und auch nicht zielführend.
Es fehlt die politische Bereitschaft der Bundeswehr, die nötigen Mittel zur Verfügung, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bereitzustellen. Dabei hilft die aktuelle Debatte auch nicht, sagt Harald Kujat, früher Generalinspekteur der Bundeswehr. Vielen Dank. Ohne Pflicht und ohne Gesellschaft geht es auch. Noch einmal Henry David Thoreau.
Wir haben gewöhnlich Raum genug um uns herum. Unser Horizont ist nie dicht an unserem Ellbogen. Der dichte Wald ist nicht direkt vor unserer Tür, auch nicht der Teich, sondern ein kleines Stück Land ist immer für uns frei. Ein von uns gebrauchtes, uns vertrautes, irgendwie uns zugeeignetes, eingezäuntes, von der Natur zurückgefordertes. Wozu habe ich diesen weiten Spielraum, diese einige Quadratmeilen einsamen Waldes, der mir zu meinem Privatgebrauch von den Menschen überlassen ist? Mein nächster Nachbar ist eine Meile weit weg. Und kein Haus, außer von den Hügelspitzen aus, innerhalb einer halben Meile von dem meinigen zu sehen. Meinen waldbegrenzten Horizont habe ich für mich ganz allein. Auf der einen Seite erblickt man in der Ferne die Bahnlinie, wo sie den Teich berührt, auf der anderen den Zaun, der am Waldweg hinläuft. Sonst aber ist es so einsam hier, wo ich lebe, wie auf der Prärie. Ich habe eigentlich meine eigene Sonne, Mond und Sterne und eine kleine Welt für mich allein. Ich hätte der erste oder der letzte Mensch sein können. Nie kam nachts ein Wanderer an meinem Haus vorbei und klopfte an meiner Tür. Nur im Frühjahr kamen in langen Zwischenräumen ein paar Leute aus dem Dorf, um im Teich zu fischen. Sie fischten offenbar mehr im Walden-Teich ihrer eigenen Seele und steckten die Finsternis als Köder an ihre Angeln, zogen sich aber bald wieder, meistens mit leeren Körben, zurück. Und überließen die Welt der Finsternis und mir.
Ein letzter Ausschnitt aus Henry David Thoreau, Walden oder Leben in den Wäldern, HR2 der Tag. Das ist verfassungswidrig, das ist mehr als ein starkes Argument, das in der Diskussion um einen Pflichtdienst immer wieder angeführt wird. Wir haben es jetzt auch in der Sendung schon gehört. Aber würde wirklich eine Dienstpflicht für junge Menschen einer Zwangsarbeit entsprechen und damit im Widerspruch zum Grundgesetz stehen? Wo ist genau das Problem? Und was sagt das internationale Recht dazu? Franka Welz.
Der Weg zur alten Idee der allgemeinen Dienstpflicht ist voller verfassungs- und völkerrechtlicher Hürden. Etwa Artikel 12 Absatz 2 des Grundgesetzes.
Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
Heißt, das Grundgesetz erlaubt keine Zwangsarbeit. Und die sogenannte herkömmliche allgemeine Dienstleistungspflicht, so das Bundesverfassungsgericht bereits 1967, bezieht sich vor allem auf tradierte Pflichten, die es also schon sehr lange gibt, wie die Pflicht zum Deichschutz oder zum Dienst in der Feuerwehr. Außerdem Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes.
Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.
Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages fragte im Jahr 2002, ob die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht nicht ein Fall von Arbeitszwang ist. Denn der Betroffene muss über einen langen Zeitraum zur Verfügung stehen. Auch heute eine berechtigte Frage. Und sowohl das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und der körperlichen Unversehrtheit, beide in Artikel 2 des Grundgesetzes festgelegt, würden zumindest theoretisch durch eine allgemeine Dienstpflicht tangiert. Ließe sich alles ändern, aber ob sich die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat fände, erscheint zumindest fraglich. Internationale Rechtsvorschriften lassen sich dagegen nicht einseitig ändern. Die Europäische Menschenrechtskonvention besagt, niemand darf gezwungen werden, Zwangs- und Pflichtarbeit zu verrichten. Ausnahmen gibt es für den Wehrdienst und den Wehrersatzdienst, aber nicht für eine allgemeine Dienstpflicht. Ganz ähnlich klingt das im Übereinkommen über Zwangs- und Pflichtarbeit der Internationalen Arbeitsorganisation, kurz ILO-Abkommen. An das Abkommen gebundene Länder wie Deutschland haben sich dazu verpflichtet, Zwangs- und Pflichtarbeit in all ihren Formen möglichst bald zu beseitigen. Ausgenommen hier unter anderem kleinere Gemeindearbeiten, die unmittelbar dem Wohle der Gemeinschaft dienen, eine allgemeine Dienstpflicht dagegen nicht. Schließlich der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen. 2007 befand der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, eine allgemeine Dienstpflicht verstieße mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen dieses Abkommen. Weiter heißt es in dem Papier, es bestünden Möglichkeiten, sich von diesen Verpflichtungen zu lösen. Allerdings seien diese
teils prozedural sehr aufwendig und mit unbestimmtem Ausgang, teils mit großen juristischen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet. Politisch wäre eine solche Initiative der Bundesrepublik Deutschland wegen des Vorbildcharakters zumindest problematisch.
Die allgemeine Dienstpflicht also ein alter Hut und aus rechtlicher Sicht eine ausgesprochen harte Nuss.
Franka Welz über die juristischen Finessen des Vorschlages, eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen. Wie groß die juristischen Hürden wären, das hängt natürlich aber eben auch von der Ausgestaltung einer Dienstpflicht ab und darüber wird auch politisch heftigst diskutiert. Einige Argumente haben wir in der letzten Stunde in unserer Sendung hören können. Im politischen Berlin spielen aber natürlich nicht nur Sachargumente eine Rolle. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Jurist und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
Guten Abend.
Juristisch ist das also alles auch gar nicht so einfach. Ist es also doch so, wie Annegret Kramp-Karrenbauer unterstellt wird, dass sie vor allem mit diesem Thema die CDU aus dem Umfragetief schieben will?
Das halte ich für ein zu vordergründiges Moment, denn ich glaube, sie ist klug genug, und das sehen wir ja an den Reaktionen, die sehr harsch ausfallen, dass das keine reine positive Profilierung ist. Was ganz klar ist, das glaube ich ganz dezidiert, es ist ein konservatives Momentum, was sie stark macht, was auch deutlich macht, sie will ein Stück weit die Partei wieder konservativ profilieren, das glaube ich durchaus. Aber dass das etwas ist, was unumstritten wäre, das sehen wir gerade, ist es nicht, und ich glaube trotzdem, dass sie damit eine nötige Debatte anstößt, und das ärgert mich ein Stück weit bei den Reaktionen, die fallen doch alle ziemlich reflexhaft aus und sehr, sehr schnell. Und die grundsätzliche Frage, welche Gesellschaftlichkeit wollen wir eigentlich haben? Was macht Gesellschaft aus? Wie soll die Gesellschaft beschaffen sein? Sie haben das schön in der Überschrift zum Ausdruck gebracht. Soll es eine Gesellschaftlichkeit des Daddelns, also ich will es übersetzen, auch der neuen permanenten Ökonomisierung des Digitalen sein, wo ja ständig Kommunikation im Unsozialen, nennen wir es einmal so, gesellschaftlich nicht sonderlich Nützlichen stattfindet, oder soll es eine Gesellschaftlichkeit sein, die wirklich den anderen nützt? Das ist, glaube ich, die dahintergehende Frage und die sollte man vielleicht grundsätzlicher behandeln.
Das heißt, die Reaktionen, die vielleicht auch eingepreist waren, bei der AfD ja auch erwartbar, weil die immer schon für die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist, sind für Sie jetzt gar nicht so überraschend?
Nein, überhaupt nicht. Denken wir doch nur an die klaren Orientierungen. Christian Lindner, sofort dieser klassische, ja fast schon neoliberal grundierte Gedanke, das ist in volkswirtschaftliche Ressourcenverschwendung aus parteipolitischem Profilierungsbedarf. Der Staat maßt sich eine Erziehungsmaßnahme an. Das geht gegen die Möglichkeiten des Einzelnen, Karriere zu machen. Das hat er wortwörtlich so gesagt. Und dahinter steckt natürlich eine Grundfrage, die nicht in Betracht stellt, ist das immer nur liberal, wenn wir an die jeweilige Verwirklichung des Einzelnen denken, oder muss nicht auch der staatliche Zusammenhalt, der gesellschaftliche Zusammenhalt stärker in Rechnung gestellt werden. Ganz ähnlich radikal sofort die Abwehr der Linkspartei. Dietmar Bartsch sprach davon, dass es um einen Rückfall ins vergangene Jahrhundert ginge. Also damit wird doch eine grundsätzliche Debatte, die, glaube ich, erforderlich ist, gleichsam totgemacht. Und wenn es damit gleichermaßen sogar der AfD in die Hände spielt, und das scheint mir das Dilemma zu sein, die dann sagt, ja, wir müssen diese Debatte führen. Wir müssen auch die Frage des Dienens zumindest als eine grundsätzliche Frage in den Raum werfen. Übrigens eine Frage, die vor Jahren immer Helmut Schmidt beispielsweise im Munde führte. Wie ist das Verhältnis von Rechten und Pflichten im Staat? Dann dient man der AfD eher dadurch, dass man sehr, sehr schnell, fast reflexartig einen solchen Vorschlag aus dem gegnerischen Lager ablehnt. Man sollte vielleicht eine Sekunde verharren und überlegen, welche dahinterliegenden Fragen sind im Raum. Ich glaube in der Tat, es geht um weit mehr als um die Frage der Wehrpflicht. Ich glaube, Herr Kujat hat da völlig recht, die Frage ist eine grundsätzlich andere. Es geht um die Frage der Verortung der Armee ganz generell in der Gesellschaft. Wir werden, glaube ich, auch aufgrund des Rückbaus der Armee nicht wieder jetzt plötzlich die Wehrpflicht einführen. Aber man muss natürlich durchaus feststellen, dass das Standing der Bundeswehr durch die Abschaffung der Wehrpflicht nicht gewonnen hat. Im Gegenteil, wir haben es sogar mit einer größeren Selektion der Gesellschaft, also derer zu tun, die jetzt noch Wehrpflicht in die Bundeswehr gehen, eben keine Wehrpflicht mehr leisten. Es ist eine Selektion im Gange. Und das Gleiche betrifft ja auch die Frage der sozialen Dienste, der Freiwilligendienste. Es ist eine Auswahl, die getroffen wird und viele andere entziehen sich. Es sind übrigens oftmals auch die besser Situierten, die sich heute dem Wehrdienst entziehen. Wir haben also damit eine Selektion. Das Gleiche findet ja auch in sonstigen Debatten in der Gesellschaft statt. Wir klagen die ganze Zeit darüber, dass sich die Menschen mehr und mehr in den gleichartigen sozialen Echokammern aufhalten, auch durch die digitalen Medien forciert. Und diese Debatte um die Frage des Dienstes, der Herstellung sozialen Zusammenhalts ist eine, glaube ich, eine solche Debatte, die dahingehen müsste, wie kriegen wir diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt wiederhergestellt.
Aber das könnte ja der Sorge von Herrn Kujat entgegenwirken, dass das Ganze substanzlos wird, wenn diese Debatte dann auch wirklich geführt wird. Und sei es eben mit der Frage, brauchen wir eine Dienstpflicht oder ein Pflichtjahr? Wir haben ja jetzt auch schon in den anderen Gesprächen gehört, dass durchaus ein Effekt sein kann, dass ich mit Lebenswelten in Berührung komme, mit denen ich sonst nicht in Berührung komme. Hat auch der junge Mann am Anfang erzählt, dass ich mit Leuten in Berührung komme, die eben auch so einen Dienst leisten, die aus einer Herkunft haben, mit der ich sonst nichts zu tun hätte. Ja. Also da steckt dann schon aus Ihrer Sicht auch eine Chance drin?
Ja, unbedingt. Wir müssen uns doch bewusst machen, auch in meiner Biografie war es der Fall, der ich noch zur Bundeswehr gegangen bin, derweil viele auch aus meiner Generation den Wehrpflicht verweigert haben. Ich habe durchaus gerade in der Bundeswehr noch einmal eine Gesellschaft in der ganzen Breite kennengelernt. Ich war bei der Marine auf einem Marinesuchboot. Da habe ich dann nochmal Kontakt zu Menschen hergestellt, die aus ganz anderen beruflichen Schichten kamen. Ich war, glaube ich, sogar der einzige Abiturient auf diesem Boot, abgesehen von den Offiziersrängen. Das heißt also, der Kontakt zu anderen Schichten findet noch in einem anderen Maße statt. Und ich glaube, das bezeugen ja sämtliche auch Umfragen der OECD, die wir alle kennen. Die Spaltung der Gesellschaft hat in Deutschland eher zugenommen. Auch das sehen wir ja auch an den Schulen bereits, dass diese Selektionsmechanismen eher stärker geworden sind. Das, was wir früher an den Schulen noch eher hatten, eine Mischung, findet zunehmend weniger statt. Wir haben also zunehmend Entmischung. Und ich glaube, deshalb wäre mein Vorschlag der, wir sollten nicht über dieses Pflichtjahr primär reden. Ich glaube in der Tat, dass das rechtlich kaum zu machen ist. Aber es wäre zum Beispiel an der Schule häufiger die Frage aufzuwerfen, denn das sind ja immerhin 12 oder 13 Jahre, die Menschen bereits verpflichtet sind, gemeinsam eine Schule zu besuchen. Das ist eine Menge Holz, das darf man auch nicht vergessen. Das wird dem Staat durchaus auch entgegenkommend geleistet, aber natürlich auch im Dienste der Schülerinnen und Schüler. Aber man sollte daraus durchaus die Konsequenz, ihn vielleicht da bereits stärker einzubringen, etappenweise, wie man auch der Gesellschaft das zurückgeben kann. Das fände ich eine sinnvolle Übersetzung dieser Debatte in die Alltagspraxis. Und das heißt, so etwas herstellt wie Entmischung in dieser Gesellschaft oder Vermischung in der Gesellschaft, also nicht wieder zunehmend die Spaltung, die wir ja auch in der Schule bereits heute erleben, wo mehr und mehr Menschen beispielsweise in Privatschulen gehen, wo auch dort so etwas stattfindet wie eine Aufteilung der Gesellschaft in die Schwächeren und Stärkeren.
Kann man das denn dann allein den jungen Menschen auflasten, zu sagen, ihr sollt der Entsolidarisierung entgegenwirken, der Schere zwischen Arm und Reich, der Tatsache, dass der Bildungserfolg wie in fast keinem anderen Industrieland von der Herkunft abhängt, das können dann die jungen Menschen richten?
Nein, das will ich damit keineswegs sagen. Aber wir erleben doch gerade, dass diese Frage, zu welcher Gesellschaft bin ich gehörig, welche Gesellschaft soll es eigentlich sein, dass diese Aufteilung, glaube ich, stärker geworden ist. Sie haben es ja gerade selber beschrieben. Sie ist stärker geworden als in den letzten Jahren, auch als wir es beispielsweise noch in unseren Jahrgängen erlebt haben. Insofern glaube ich schon, dass es auch eine Chance für die jungen Menschen ist, zu sehen, sie kommen wieder stärker mit anderen Teilen der Gesellschaft in Berührung. Sie erleben auch wieder so etwas wie einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang und Zusammenhalt. Das, glaube ich, ist eine Chance. Und das heißt natürlich nicht, das wird ja auch durchaus übrigens diskutiert, und ich weiß auch, Ältere bringen sich ja auch in hohem Maße ein. Also fatalerweise wird man sagen müssen, oftmals bringen sich die Älteren, Großeltern beispielsweise, sehr stark natürlich auch primär für die eigenen Enkelkinder beispielsweise ein. Auch da wäre natürlich darüber zu diskutieren, wie die Spaltung der Gesellschaft in die, die sich damit quasi reproduzieren, auch in den Möglichkeiten der eigenen Familie, ein Stück weit vielleicht noch sozialisiert werden. Das glaube ich, ist aber am Platz. Wir brauchen eine größere Debatte um die Frage, wo ist der Dienst an der Gesellschaft in nützlicher Weise zu leisten? Und deswegen habe ich mich am meisten über die Äußerung von Christian Lindner geärgert, die natürlich sofort pauschal in einer wirtschaftsliberalen Weise das als eine Vernichtung von Wirtschaftsressourcen begriffen hat. Das kann man so sehen im platten ökonomischen Sinne. Aber ich glaube, es steckt eine Chance in einer Debatte über die Verständigung, über die richtigen gesellschaftlichen Tätigkeiten, wichtige gesellschaftliche Tätigkeiten. Also das, glaube ich, ist schon am Platz. Denn wir erleben doch, Sie haben es ja deswegen auch so schön provokativ überschrieben, dienen statt daddeln. Also die Frage, ich finde das Dienen zu negativ beschrieben. Ich würde es anders formulieren. Während wir heute in den, übrigens nicht nur bei den Jungen, sondern bei den Alten genauso, Gesellschaftlichkeit im Informationellen, also im Digitalen, in einem ungeheuren Maße erleben, auch durchaus sinnfrei oder gesellschaftlich nutzlos, müsste der Dienst oder die Überlegung von anderer sozialer Gesellschaftlichkeit das Gegenmodell bedeuten. Auch direkter Kontakt mit den Menschen. Und darin sehe ich eine große Chance. Deshalb als letzter Gedanke, der Thoreau, den Sie gebracht haben, das fand ich wunderbar als Gegenbild. Aber es ist natürlich ein völlig fernes Gegenbild. Henry David Thoreau war in den Wäldern Massachusetts beheimatet. Mhm. Interessanterweise, es war eine interessante Parallele, vor wenigen Jahren tauchte noch einmal ein Mann auf, der ähnlich wie Thoreau über 20 Jahre, 30 Jahre unentdeckt in den Wäldern Nordamerikas lebte. Das ist nicht unsere Gegenwart. Wir leben gegenwärtig in einem Land, das ja auch gerade erlebt, wie eng es wird, in vielerlei Hinsicht. Auch die Fluchtdebatte ist eine Frage, die dazu veranlasst, wie müssen wir Gesellschaftlichkeit, soziale Gesellschaftlichkeit neu denken. Deswegen fand ich den Thoreau ein schönes Modell eines anderen, vielleicht eskapistischen Lebens. Aber es ist, glaube ich, keine Antwort auf unsere Frage, die aber doch bestimmt die Frage beantworten nicht. Muss, wie findet Gesellschaftlichkeit sozial und menschlich auch statt?
Das ist eine Frage, über die debattiert wird, bestenfalls auch jetzt in der Folge des Vorschlages von Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber ein Pflichtjahr will er nicht, der Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ganz herzlichen Dank. Ja, das war der Tag für heute. Dienen statt Daddeln haben wir getitelt, wie entsteht Zusammenhalt, und das haben wir durchdekliniert. Klar geworden ist, ein paar hunderttausend Jugendliche werden die Spaltung der Gesellschaft nicht aufhalten können, aber neben juristischen Hürden, die noch zu nehmen sind, hätte ein verpflichtendes oder zumindest ein freiwilliges Dienstjahr, hat es vielleicht auch schon für junge Menschen, nach allem, was wir gehört haben, durchaus mögliche gute Effekte, nicht zuletzt für die jungen Menschen selbst. Es verändert die Sicht auf die Welt, hat uns Konstantin Kardell zu Beginn der Sendung gesagt, der ein Jahr im Freiwilligendienst in Israel verbracht hat. Also hoffen wir, dass die Diskussion nicht substanzlos bleibt, ob es dann Pflicht oder nicht Pflicht wird. Aber was macht die Gesellschaft aus? Diese Frage sollte man doch wieder mal diskutieren. Mehr von uns unter hr2.de. Auch die Sendung zum Nachhören, ebenso wie in der ARD Audiothek. Da finden Sie sie auch. Das ist eine App, die Sie auch kostenlos bekommen können. Und dort finden Sie uns unter der Tag HR2. Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.